wenn ich das Ganze etwas abstrakter sagen würde, dann könnte ich sagen, dass Deutsch meine Heimat ist. Das ist die Sprache, in der ich denke, in der ich schreibe, mit der ich mich täglich beschäftige. Hannah Arendt hat das sehr schön gesagt, dass wenn sie etwas schreibt, also ihre Gedanken ausformuliert und sie verstanden wird von Menschen, dann ist es für sie Heimat. Und ich würde das auch unterstreichen und für mich ist es genauso. Also wenn ich verstanden werde, wenn ich mich ausdrücken kann und wenn ich das machen kann, wo ich mich wohlfühle, dann ist es Heimat für mich.
Nelson Mandela said, it's a very famous quote, when you speak to a human being in a language that he knows, you talk to his head, but if you speak to a person in his own language, you talk directly to his heart.
Ich muss die Schlosser bauen, okay, egal. Bloß der Tempo bringt mich heim. Ich muss die Schlosser bauen, okay, egal. Bloß der Tempo bringt mich heim. Ich muss die Schlosser bauen, okay, egal. Den Laufer will ich nicht.
Ich kann kaum nicht nur von Rennen, schon was ich komm. Und alles wegen der Schlosser bauen.
Ich würde mal sagen, Dialekte haben was Verbindendes. Also im Dialekt fühlt man sich zu Hause. Wenn man Schwabe ist und man hört Schwäbisch, dann fühlt man sich wohl und ist eingebettet in etwas, was Heimat vermittelt. Und deswegen fühlt man sich ja auch wenn die Leute das nicht zugeben, aber wenn der Schwabe jetzt, ich sag mal beispielsweise nach Berlin geht, dass er sich dann ein bisschen unwohl fühlt, Schwäbisch zu reden. Also ich will jetzt nicht pauschalisieren, das geht nicht allen Leuten so, aber das geht sehr vielen Leuten so und sie wissen es selbst gar nicht. Es ist einem eigentlich ein bisschen unangenehm, Schwäbisch zu reden, weil man weiß, dass man ein Fremdkörper ist. Und das ist eben weg, wenn man in seiner Heimat den entsprechenden Heimatdialekt spricht. Also Sprache vermittelt auch Heimat.
I learned to speak my local Italian dialect called Bisiak. I learned to speak it at school because as my mom is Mexican, my dad Italian, they would speak mainly Italian, but never the local dialect at home. So I felt a bit excluded when I went to school because I was living in a very small town and I was the only girl that didn't speak dialect at home. So for me, it was kind of shocking, you know, it was maybe even more challenging for me to learn the dialect because I felt that that was so important in order to be and feel accepted by my friends during primary school.
Also ich bin Kölnerin und als Kölnerin hat man ganz gern dann mal den kölschen Dialekt drauf. Das ist einfach ein Gefühl, ne? Ich meine, wenn du in Köln bist und dann siehst du da das Dömchen, das ist ein Gefühl, was die Stadt vermittelt und das willst du dann auch ein bisschen in deiner Sprache transportieren.
Sennen mir in Sol, Reste wie Millionen, reißen mir auf Barg und Toll, Brecken Echalonen, dem Faschist versittert wird, weiß nicht wovon wannen. Stürmen jeden von unter der Erde, jeden Partisaner, dem Faschist versittert wird, weiß nicht wovon wannen. Stürmen jeden von unter der Erde, jeden Partisaner.
Die Familie spricht Jiddisch, Russisch gibt es nicht zu Haus. Brockenweise auf der Straße schnappt der Junge Wörter auf, bis er schließlich in der Schule lernen muss, was Fremdsein heißt, weil nicht so gut wie andere diese fremden Sätze weiß, die für alle selbstverständlich und letztendlich unumgänglich sind. Sind sie doch von ihren Müttern sprechend für ihr Kind bestimmt. Doch er lernt und kann bald sprechen, wie die anderen es tun. Meine Heimat ist nicht greifbar. Ich begreife, was ich sehe. Was ich sehe, ist, was ich werde. Was ich fühle, was ich bin.
Yes, I think Heimat defined with another thing than language or a slang. It is completely different. It could be really not connected to a place. It could be with a comfortable feeling, with the people that you really like to be with, or surroundings, or atmosphere, or yeah. I think Heimat could be defined by many, many things, not only the language.
Our mother tongue or our dialect is something that we learn as kids, and it's something so natural that we have. And of course, as soon as we identify other people who are speaking that same language or dialect variety, this bond, this sense of commonality somehow emerges. We just maybe need to feel that we belong to a group. Human beings are social beings.
And the mother tongue that I have, it's really rarely to be listened here in an Arabic community here, also in Germany or outside. So yeah, it is rarely for me to read, but I think to listen to. But I mean, also once in a while, I have to check some news and I have to read it in the mother tongue or the slang to understand what's going on in that area. So yeah.
Leichter ist mir zu sprechen in Russisch, weil ich habe gelernt da. Ich habe gelernt Russisch. Gewiss, Deutsch haben wir auch gelernt, ja, in die Schule, ja. Aber das war wenig gewesen.
Leider kann ich nichts mehr auf Russisch besser ausdrücken als auf Deutsch. Russisch ist so gesehen nur, ich rede mit meinen Eltern Russisch zu Hause, mit meiner Oma, mit meinem Opa. Aber Deutsch ist der Mittelpunkt meines Denkens und meines Schreibens und es ist Deutsch ist das Einfachere für mich und Russisch, ich kann alles verstehen und ich kann es auch fließend sprechen, aber da fehlen mir doch schon ein paar Vokabeln, weil ich wohne seit über 20 Jahren in Deutschland und man könnte sagen, dass mein Russisch ein bisschen eingeschlafen ist.
Ich stehe viermal auf, fall ich dreimal hin. Ich finde einen Weg, da macht alles einen Sinn. Alles, was ihr seht, ist nicht alles, was ich bin. Alles, was ihr seht, ist nicht alles, was ich bin.
Ich finde es immer ganz schwierig, wenn man Sachen so runterkocht auf eine Aussage. Also der Schwabe ist so und so, Punkt. Das stimmt einfach nicht. Dafür ist der Mensch als Wesen zu komplex.
Yes, this identity, I don't know how to express it really well, but I think this is how people label when they hear a certain language, they label them that this person is speaking this language and maybe he's like this and that. And it's not completely not true. People could speak also many languages and they still be completely different when we're thinking about them for the first time.
Maybe the most problematic fact is that when people link one language with one identity and only focus on the idea of the exclusivity of identity and language.
Irgendwo im Osten bin ich aufgewachsen. Dort sind die Felder und Herzen weit, weit weg. Ein Ideal hielt die Menschen zusammen, bis es zerfiel und nur das Recht des Wolfes ließ. Irgendwo im Osten wurde ich gebackt und versandt nach Deutschland. Hier sind die Häuser hoch und die Uhren genau. Vieles wird nicht geduldet. Und die Wölfe tragen Maulkörbe. Irgendwo im Osten liegt meine Vergangenheit. Vergessener, verlorener, als sie es gestern war.
In seinem Gedicht Papierdeutsch verpackt Artem Zolotarov seine Lebensgeschichte. 1989 wurde er in der Ukraine geboren. 9 Jahre später zieht er mit seiner Familie nach Deutschland. Auch Ernestine Tamm brachte ihre Lebensgeschichte auf Papier. In einem Tagebuch hielt sie ihre Erfahrungen fest. Sie war eine Russlanddeutsche.
Ich bin in Russland im Jahre 1899 geboren, in der Ukraine bei Kiew, in einer deutschen Kolonie. Mein Vater war Küster. Er predigte sonntags, taufte die Kinder, unterrichtete die 14-jährigen Konfirmanden und beerdigte die Toten. Ich hatte dort eine schöne Kindheit. In dieser Kolonie lebten wir, bis ich 7 Jahre alt war. Da änderte sich alles. Und das kam so.
Dem Ruf von Katharina der Großen folgten ab Ende des 18. Jahrhunderts viele Deutsche. Die Zaren des Russischen Kaiserreiches versprach ihnen Land und Selbstverwaltung. Auf diese Weise entstanden hunderte deutsche Kolonien in Russland. Viele landeten in der heutigen Ukraine, an der Wolga, im Kaukasus, auf der Krim, in der Schwarzmeerregion und in Sibirien. Die beiden Weltkriege veränderten die Situation der Russlanddeutschen. Viele wurden enteignet und zwangsumgesiedelt. Sie galten als potenzielle Gefahr für die Sowjetunion. Das blieb auch in den Nachkriegsjahren so. Es wurde ihnen schwer gemacht, ihre Sprache und Kultur beizubehalten. Die meisten Russlanddeutschen verließen Russland in Richtung Bundesrepublik in den 1990er Jahren. Adeline Fetzer ist eine von ihnen. Sie erinnert sich an diese Zeit.
Sie haben in Ukraine gewohnt. Auch der Papa mit seiner Familie, auch die Mama mit ihrer Familie. Wo der Krieg hat angefangen, haben sie Deutsche von dort ausgesiedelt nach Sibirien. Wir sind schon da geboren, die Kinder.
In dieser Kolonie lebten wir, bis ich 7 Jahre alt war. Da änderte sich alles. Und das kam so. Die Kolonisten hatten das Land vertragsweise von einem Großgrundbesitzer gepachtet. Für 50 Jahre. Sie mussten es sich erst urbar machen. Es war öd und wild. Die Ansiedler kamen aus verschiedenen Regionen Deutschlands. Und sie hatten viel Mühe und Plage dazu gebraucht, bis sie ernten konnten. Die 50 Jahre Pachtzeit waren um und der Besitzer kündigte den Kolonisten.
Es war ein deutsches Dorf gewesen und neben waren die Dörfer auch alle. Deutsche haben da gewohnt, im ganzen Dorf. Bis ich bin in die Schule gegangen, habe ich gar nicht Russisch gekonnt. Und die Schule war gewesen eine russische Lehrerin.
Ich war 10 Jahre alt, als ich in die russische Schule kam. Hier lernte ich erst Russisch. Ich hatte gar keine Gelegenheit vorher Russisch zu lernen, da ja in den Kolonien nur Deutsch gesprochen wurde. Und sonst kam man mit keinem Russen zusammen. Ich hatte erst ein wenig Angst vor der Schule, weil ich doch nicht Russisch konnte. Am ersten Tag, als ich in die Schule kam, rief die Lehrerin die Kinder der Klasse zusammen und erzählte ihnen, dass ein deutsches Mädchen dazu käme. Sie wünsche, dass alle gut zu mir seien und mich nicht hänseln sollten, sondern mir helfen sollten, damit ich ganz schnell die Sprache lerne.
Ich, immer als Deutsche, wenn ich auch die russische Sprache geht vor, ist besser, sagt man. Aber ich war immer Deutsch gewesen, geboren Deutsch und war immer gewesen Deutsch. So wie die Eltern, so auch wir sind Deutsch. Wenn auch die Sprache, russische Sprache, war besser wie Deutsche bei mir und auch andere alle.
Ich war 15 Jahre alt und hätte noch ein Jahr zur Schule gehen müssen. Aber da fehlte das Geld dafür. Ich suchte mir eine Stelle in Kiew bei einer Dame mit einem Kind. 3 Jahre war Volodya alt. Eines Tages kam Volodyas Mutter ganz aufgeregt nach Hause. Ich sollte doch gleich meine Papiere holen. Der Krieg zwischen Russland und Deutschland sei ausgebrochen. Und sie müsse sehen, ob ich die russische Staatsbürgerschaft habe. Sonst könne sie mich nicht mehr beschäftigen. Nun, ich hatte sie und konnte bleiben. Aber auf einmal fühlte ich mich mehr deutsch als russisch. Ich wollte nicht mehr in Kiew bleiben und kündigte.
Zu Hause haben wir gesprochen, alle Deutsch, wann wir sind gekommen. Auf den Bazar, auf den Markt oder in die Schule oder so. Dann haben wir gesprochen Russisch, haben wir nicht Deutsch gesprochen. Und einmal mit der Mama waren wir da hingekommen auf den Markt und zu Hause gegangen. Die Mama hat mit mir Deutsch gesprochen. Wir sind gegangen, nach Hause schon, aber wir waren noch nicht raus aus der Lübne, aus dem Gebiet. Und dann habe ich, Mama, spreche ich Deutsch, spreche Russisch, sagte Mama. Ihr Verrückte, sagte.
Dadurch, dass ich gut Russisch konnte, war ich schnell heimisch im Dorf und mit der Jugend. Unser Wirt hatte eine Tochter und die nahm mich überall mit.
Die beiden Frauen haben ähnliche Erfahrungen gemacht. Beide verwenden die russische und die deutsche Sprache als Werkzeug. Die Enkelin von Ernestine Tam erinnert sich, wie ihre Großmutter die Sprache gebrauchte, um ihr Leben zu meistern.
Ja, also ich bin der Meinung, dass sie die Sprache nicht als ihre wirkliche Muttersprache betrachtet hat, sondern dass es für sie wichtig war, diese Sprache zu sprechen, um überhaupt in ihrer Umwelt nicht anzuecken. Dass sie, wenn sie außerhalb ihrer Familie und der Siedlung war, da musste sie Russisch sprechen, weil zum einen konnten die anderen kein Deutsch und zum anderen war sie dann natürlich besser angesehen, wenn sie Russisch gesprochen hat und hat dadurch ja auch ihre Arbeitsstelle bei einer russischen Familie bekommen. Deswegen denke ich, dass also die Sprache Mittel zum Zweck war, einfach, dass sie dort sich behaupten konnte.
Multilingualism is not something we can take for granted. It really depends so much on the social, cultural, but also environmental context where people live. Of course, also their personal, educational context.
Sprache hat ja das primäre Ziel, dass man jemandem etwas mitteilt. Und von daher kann man auch Sprache verwenden, ohne die Absicht verstanden zu werden, aber dann würde die Sprache ihren eigentlichen Zweck verfehlen.
So languages, of course, can divide in a way, but also they're an incredible instrument that allow you to open up your minds and your hearts, of course.
Wie all diese Geschichten zeigen, bringt Mehrsprachigkeit viele Möglichkeiten mit sich. Eine Vielfalt an Kulturen und Ideen, sich auszudrücken. Eine Menge Chancen, die wir nutzen sollten.